Wir fahren weiter in unserer Serie zu Lebensgeschichten. Wir haben schon 5 angeschaut und heute kommt eben diese Lebensgeschichte von diesem Mädchen, das eigentlich gar keinen Namen hat. Und es spielt eine besondere Rolle in dieser Geschichte, die wir am letzten Sonntag betrachtet haben. Da ging es um Naaman, 2. Könige 5, ich komme nachher darauf zurück. Diese Serie über Lebensgeschichten ist eingebettet oder anders formuliert, das Grundthema ist eigentlich ein anderes. Das Grundthema ist Götzendienst. Jetzt klingt Götzendienst ja nicht besonders sexy, vor allem nicht modern. Und wir haben aber gesehen bei diesen Geschichten, dass es bei Götzendienst eben nicht nur darum geht, irgendwie eine Steinstatue im Garten zu haben oder so und vor dieser niederzufallen, wie man das in der Antike getan hat, sondern es gibt ganz moderne Formen von Götzendienst. Und alles kann zum Götzen werden, was man anbetet. Und wir haben gesehen, das kann ein Partner sein, können Kinder sein, kann die Karriere sein, kann Erfolg sein. Das war am letzten Sonntag das Thema. Es kann Geld sein, was auch immer. Immer wenn etwas anderes als Gott einen zentralen Platz in unserem Herzen einnimmt und es wirklich das Wichtigste wird in unserem Leben, wo wir sagen, ohne das kann ich nicht echt leben, dann betreiben wir Götzendienst. Und dann tun wir sehr viel, manchmal über die Maßen, um eben dieses Thema oder diese Person als Nummer 1 im Herzen behalten zu können. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn man alles verliert, also wenn einem sozusagen alles genommen wird, was kann man dann noch anbeten als Götze? Ja, kann man. Wenn einem alles genommen wird, dann kann man sein Recht auf Rache anbeten. Soweit, das kann so weit gehen, dass das Recht auf Rache zum Götzen werden kann, so nach dem Motto, ich muss unbedingt zu meinem Recht kommen und diese Schuld muss ausgeglichen werden und es muss dieser Person irgendwie etwas angetan werden, die mir Böses angetan hat. Sonst kann ich nicht weiterleben. Und das ist auch eine Form von Götzendienst, wenn man dann nicht vorwärts gehen kann, bis man eine Untat, die einem angetan worden ist, gerecht hat. Und man kann alle Energie darauf konzentrieren. Und wir wissen alle, dann wird man ein sehr unnetter, nicht netter Zeitgenosse, um es mal ganz nett zu sagen. Wir haben am letzten Sonntag, ihr seht dieses Bild da vorne, das ist die Geschichte von Naaman. Und diese Geschichte lesen wir im 2. Königebuch im Alten Testament. Und wir lesen die ersten 4 Verse und da kommt dann eben unser Thema vor oder unser Mädchen. Dort lesen wir, und Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, galt vor seinem Herrn als bedeutender Mann und er war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern Sieg verliehen. Aber der Mann, ein tüchtiger Krieger, hatte Aussatz. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, dieses Königreich Aram, ungefähr im Gebiet vom heutigen Syrien oder Teile davon. Und der Naaman, der war sozusagen der General von der aramäischen Armee. Also wirklich eine wichtige Figur, der hatte eine Karriere hingelegt, hatte Erfolg. Und er hatte nur ein kleines bzw. großes Problem, er war todkrank, er hatte Lepra. Und dann lesen wir weiter, und Aram war, also das Heer, war in Streifscharen ausgezogen und aus dem Land Israel hatten sie ein junges Mädchen verschleppt. Und dieses diente vor der Frau Naamans. Und sie sagte zu ihrer Gebieterin, also das Mädchen, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria ist. Sie sprach von Elisa. Dann könnte dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Der Naaman hatte es gehört. Da ging Naaman und berichtete seinem Herrn, also dem König von Aram, es war sein Chef, so und so hat das Mädchen gesprochen und das aus dem Land Israels kommt. Und dann, darauf gehen wir jetzt heute nicht ein, ich sage das nur kurz, dass wir den Überblick behalten. Und dann hat dieser König von Aram einen Brief geschrieben an den König von Israel, und der Naaman nahm diesen Brief, ging zum König von Israel, und der König von Aram, der war ein bisschen, also er war einfach nicht so schlau. Und er hat in den Brief geschrieben: König von Israel, ich habe gehört, du kannst heilen oder irgendwie so. Und hier ist mein General, könntest du bitte schauen, dass der gesund wird? Oder so ähnlich. Und der König von Israel, total perplex, zerreißt seine Kleider, sagt: Ist der wahnsinnig geworden? Ich bin doch nicht Gott, ich kann nicht heilen und so. Und Elisa, der Prophet in Israel, hört das und schickt dann zum König von Israel und sagt: Schick ihn über. Problem gehört mir. Und dann geht der Naaman zu Elisa. Elisa begegnet ihm aber gar nicht, sondern lässt ihm nur ausrichten: Spring in den Jordan, 7-mal untertauchen. Und das war unter der Würde von Naaman. Er war sehr verletzt und zornig und wollte nach Hause gehen, weil er sagte: Also sorry, im Jordan baden. Deshalb bin ich nicht hergekommen. Bei uns da in der Nähe von Damaskus, da gibt es saubere Flüsse. Das kann man auch da machen. Und dann hat ihn ein Diener überredet, und Naaman hat zugehört und hat das gemacht und wurde tatsächlich, oh Wunder, geheilt. So, das ist die Geschichte. Heute gehen wir aber nur auf diesen kurzen Text ein, auf diese Dienerin im Haus von Naaman. Und ich nenne einen ersten Schwerpunkt: Einem Mädchen wird alles genommen. Dieses namenlose Mädchen ist eigentlich die Hauptperson in dieser Geschichte von Naaman. Denn sie hatte es ausgelöst, dass alles ins Rollen kam, was dann am Schluss zur Heilung führte von Naaman. Sie ist eigentlich die Hauptperson, aber sie hat gar keinen Namen. Sie wird hier nur in zwei Versen erwähnt. Wer war dieses Mädchen? Wir lesen im Text, oder haben vorhin gelesen, Streifscharen, also Räuberbanden könnte man sagen, sind von Aram weg, da durch die Lande von Israel gezogen. Und dieses Mädchen wurde von solchen syrischen Räuberbanden verschleppt, ihrer Familie entrissen. Und die haben nicht gefragt. Und es könnte sogar sein, damals ging man nicht zimperlich vor in solchen Situationen, es könnte sogar sein, dass sie miterleben wusste, wie ihre Eltern umgebracht wurden. Sie wurde in die Sklaverei verkauft. Und jetzt ist sie auf der untersten Minus im Keller, auf der untersten sozialen Stufe in der Hierarchie. Vermutlich war sie so 12, 14 Jahre alt, also ein Teenager-Mädchen, Ausländerin, eine Frau, schwierig damals, und Sklavin. Und ihr Leben war zerstört. Ihr junges Leben war zerstört. Wer war verantwortlich? Letztlich der Chef. Naaman, der General von dieser Armee. Und ausgerechnet in dieses Haus wird sie als Sklavin jetzt verkauft. Also mitten beim Feind sozusagen ist sie jetzt als Sklavin im Dienst. Und wie sie hört, dass der Herr des Hauses, Naaman, krank ist, unheilbar krank ist, wie sie hört, dass eigentlich ihr größter Feind unheilbar krank ist, greift sie ein. Was tut man in dieser Situation? Das Mädchen bekam eigentlich in dem Moment, wo sie das mitbekommt, dass ihr Herr und was weiß ich, der Sklaventreiber könnte man sagen, dass der unheilbar krank ist. In dem Moment kann sie eine Entscheidung fällen. Und jetzt zu uns, sind wir ehrlich, wenn einem alles genommen wird, wenn einem viel Leid angetan wird, wie reagieren wir normalerweise? Normalerweise reagieren wir dann mit viel Zynismus, mit Emotionen im Herzen, die nicht sehr schön sind. wir reagieren mit Bitterkeit. Eine kleine Geschichte beim Vorbereiten ist mir eingefallen. Also meine Frau ist wirklich schon in der Regel sehr nett. Aber einmal, da bin ich wirklich ein bisschen erschrocken. Und jetzt kommt eine persönliche Story. Also gut, wir waren in Deutschland im Urlaub in einer Stadt und am zweiten Tag, und wir hatten noch eineinhalb Wochen vor uns, wurden unsere E-Bikes geklaut. Schon viele Jahre her. Da wurden unsere E-Bikes geklaut. Und von da weg gingen wir zu Fuß. Das war nicht geplant. So. Und dann gehen wir durch diese Stadt, in Lübeck war das, gehen wir durch diese Stadt und gehen so an einem fetten schwarzen Mercedes vorbei. Und dann sagt meine Frau doch tatsächlich, Wilf, also jetzt soll ich mal mit dem Autoschlüssel so... Sie hatte eine Vermutung, wer das war, wer die E-Bikes geklaut hat, eine bestimmte Volksgruppe, wir sagen keine Namen. Aber irgendwie hat dieser Schwarze irgendwie dieses Riesending Assoziationen ausgelöst. Auch hier sage ich keine Volksgruppe. Und sie sagt, soll ich mal beim Vorbeigehen? So. Hat mich ein bisschen erschreckt. Das Problem ist aber, was mich noch mehr erschreckt hat, was ich gedacht hatte dann. Aber ich habe es nicht gesagt, ich bin Pastor. Ich habe nämlich gedacht, also wenn sie das kann, kann ich auf der anderen Seite auch. Ich würde dann gleich zwei Strich machen, so mit dem Autoschlüssel. Es geht ganz schnell, oder? Wenn einem unverschuldet Leid angetan wird, dann sucht man Verantwortliche, man sucht Schuldige, um irgendwie sich zu rächen. Und nicht selten trifft es dann noch die Falschen. Also wenn man eben keinen Zugriff hat auf die Schuldigen, auf die wirklich Schuldigen, dann rächt man sich einfach am, weiß doch auch nicht, Auto oder Hund oder sonst irgendein etwas, weil man so machtlos ist in dieser Situation. Und unser Mädchen hätte sich rächen können in dem Moment, als sie hörte, der Naaman hat eine tödliche Krankheit. Sie hätte sich rächen können und sie hätte sagen können, Hurra! Lepra. Er wird sterben. Und zwar nicht schnell, sondern er wird langsam, Entschuldigung, verfaulen. So war das damals, die Glieder verfaulen mit der Zeit. Und wenn er dann tot ist, dann mache ich auf seinem Grab einen Freudentanz. Geschieht ihm recht. Und damit könnte ich zumindest ein bisschen das Leid, das mir angetan worden ist, lindern. Immerhin war man mit ihr auch nicht zimperlich verfahren. Man hatte sie ihrer Familie entrissen und so weiter. Und nun würde er am eigenen Leib spüren, was man ihr angetan hatte. Ihr Leben wurde zerstört, nun kann sie zusehen, wie sein Leben langsam zerstört wird. Und das ist nur recht, es geschieht ihm recht. Das wäre die normale menschliche Reaktion. Und normale Menschen reagieren meistens so. Aber dieses Mädchen, dieses Teenager-Girl macht genau das Gegenteil. Sie dient ihrem Feind. Und sie sagt zu ihrer Herrin, sie war Sklavin der Frau da von Naaman, da gab es natürlich noch viele Menschen in diesem großen Haushalt, aber sie war da bei ihrer Herrin, bei der Frau und hat ihr gesagt, ach, wenn mein Herr nur zum Propheten gehen könnte in Israel, der kann Wunder tun oder der könnte ihm helfen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Sie verzichtet darauf, sich Erleichterung zu verschaffen, indem sie ihn würde leiden lassen. Nein, sie tut das nicht. Sie tut genau das Gegenteil. Sie tut das, was wir in der Bibel immer wieder lesen und dazu aufgefordert werden, nämlich die eigene Verletzung, das Böse, das einem angetan worden ist, nicht zu rächen, sondern zu vergeben. Und dieses Teenager-Girl, im Vertrauen auf Gott, damals auf den Gott Israel. Sie hatte ja keine Bibel, aber sie wusste um diesen Gott Israels. Im Vertrauen auf Gott war sie bereit, dafür zu leiden, damit ihr Feind Heilung erfahren konnte. Sie ließ sich etwas kosten. Und jetzt möchte ich das mal ein bisschen visualisieren. Wir haben hier das Mädchen. So. Und hier haben wir den Mann. Ich sage mal Naaman oder ja, einfach. Und der Naaman oder da diese Leute, die haben ihr Böses angetan und Leid zugefügt. Das hat sie existenziell betroffen. Und jetzt bekommt sie die Gelegenheit, das zurückzugeben und sich zu rächen. Rächen, so. Das ist normal. Das machen wir immer. Oder zumindest steckt es tief in uns und unser Anstand, siehe Auto-Beispiel von uns, das lässt uns dann zögern beim Strich. Und wenn dieser Kreislauf weitergeht, wissen wir alle, was passiert. Da werden aus schwierigen Beziehungsverhältnissen ganz schwierige, da wird Trennung, da wird brechen Beziehungen komplett auseinander, Freunde werden zu Feinden mit Nachbarn, die bekämpft man dann und es wird immer größer und es werden so Kriege geführt von ganzen Staaten, wenn dieser Kreislauf weitergeht. Und dieses Teenager-Girl durchbricht das jetzt und sagt, ich räche mich nicht. Sondern, was war in ihrem Herz, dass sie das durchstreichen konnte? Nicht Hass, sondern Liebe hat sie dazu gebracht. Liebe zu ihrem Feind hat sie dazu gebracht, dass sie ein Opfer brachte. Sie ließ es sich etwas kosten, nämlich der Verzicht auf Rache. Sie ließ sich etwas kosten, dass ihr Feind geheilt werden konnte. Das Mädchen vergab ihrem Feind, musste sich nicht rächen, sondern konnte zum Wohl ihres Feindes etwas beitragen. Und das nennt die Bibel die Feinde leben. Dazu fordert Jesus auf, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 44 und so weiter. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann kommt das immer wieder. Dass wir tatsächlich in der Lage sind, diesen teuflischen Kreislauf zu durchbrechen und anders zu reagieren. Wir werden übrigens vom Apostel Paulus und an anderen Orten in der Bibel dazu aufgefordert, zum Beispiel hier, ich zitiere aus Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, spricht der Herr. Das ist ein Zitat, das Paulus hier aus dem 5. Buch Mose nennt im Römerbrief. Und er sagt klar, durchbrecht diesen Kreislauf. Wenn du Jesus-Nachfolgerin oder Jesus-Nachfolger bist, du bist in der Lage, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Zurück zu unserem Teenager-Girl. Wie kommt man denn dazu? Wie kommt sie dazu? Wie können wir denn aufgrund von was diesen Kreislauf durchbrechen? Die Antwort ist einfach. Irgendetwas muss in unserem Herzen passieren. Da muss etwas umgedreht werden, sonst geht es nicht. Und jetzt ist es interessant, wenn wir in der Bibel lesen, diese Geschichte über diesen Naaman und dieses namenlose Mädchen, wir blättern ein bisschen weiter, dann stellen wir fest, dass ungefähr 800 Jahre später kommt ein Kind zur Welt, wächst heran, wird ein junger Mann, ein erwachsener Mann. Und der macht genau dasselbe, wie dieses Mädchen. Macht genau dasselbe. Dem wurde sehr viel Leid angetan. Unverschuldet. Und der Mann geht noch weiter, als dass er einfach vergibt. Und das war's. Er geht sogar so weit, dass er für seine Feinde, die ihm Böses angetan haben, sein Leben gab, sich opferte. Und ihr wisst, von wem ich rede. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Da fasst der Autor das wunderschön zusammen. Was sagt er dort? Er sagt, so sehr hat Gott euch, uns Menschen, geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen in diesem Kreislauf, sondern echt leben können. Eine völlig neue Qualität von Leben erhalten können. So ist Gott. Gott hat selber diesen Kreislauf durchbrochen. Und Jesus hat sich nicht gerächt, sondern wie dieses Mädchen aus Liebe zu uns ein großes Opfer gebracht. Wir lesen darüber zum Beispiel in Psalm 103. In Psalm 103 schreibt der Dichter: Nicht nach unseren Sünden handelt er an uns und er vergilt uns nicht nach unserer Schuld. So hoch der Himmel über der Erde, so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Bei Fürchten geht es nicht um Angst, sondern die ihn ehren, die ihn verehren. Seine Gnade. Da kommt man nicht einfach mit ein bisschen gutem Willen raus. Wir kennen uns. Wir können uns noch so zusammenreißen. Das bricht immer wieder durch. Jetzt könnten wir eigentlich sagen, in dieser Geschichte von Naaman und dem Mädchen, jetzt könnten wir die Rollen ja tauschen und sagen, Jesus hat wie das Mädchen gehandelt. Und das sind wir. Jetzt fragst du vielleicht, ja sorry, aber also ich habe Gott nicht solch Zeugs angetan oder so. Also Leid zugefügt oder so. Wirklich? Da ist die Bibel ganz ungeschminkt an dem Punkt und sagt, wir Menschen, wir ehren Gott nicht, sondern wir laufen allem, was uns sonst wichtig ist, nach. Also man könnte das auch visualisieren hier. Es muss nicht gerade so aussehen, aber wir suchen überall irgendwelche Götzen. Und dann sind wir wieder bei unserem Thema. Und das ist das Problem. Das ist das Grundproblem. Wenn wir über Sünden reden, über Sünde reden, dann denken viele sofort an moralische Vergehen. Okay, das auch, aber das ist nicht das Grundproblem. Das Grundproblem liegt viel tiefer in unserem Herzen. Die Frage ist, wen oder was beten wir an? Wen oder was beten wir an? Und dieses menschliche blaue Phänomen, dieser Kreislauf hier, schreibt Paulus ganz am Anfang vom Römerbrief Folgendes. Denn obwohl sie, und damit meint er uns Menschen, Gott nicht Gott erkannten, also wir haben eine Ahnung von Gott, haben sie ihm nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch ihm Dank gesagt, sondern sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Das haben wir Gott angetan. Dass wir ihm nicht den ersten Platz geben in unserem Leben, der ihm zusteht. Wir beten x Leute, Material, was weiß ich an. Und wir haben das in dieser Predigtserie gesehen. Alles kann zum Götzen werden. Und dann verschieben sich die Prioritäten in unserem Herzen. Das ist das Problem. Und das nennt die Bibel Sünde. Und, oder Schuld. Und jetzt haben wir vorhin gelesen im Psalm, Gott handelt eben nicht gleich, sondern Jesus aus Liebe vergibt. Und das ist Gnade. Das ist nicht verdient. Du kannst moralisch noch so korrekt leben. Es ist seine Liebe zu dir, Jesus ging nicht ans Kreuz, weil er musste, sondern aus Liebe hat er ein Opfer gebracht, so wie dieses Mädchen, und verzichtet auf Gerechtigkeit. Jesus hat die Kosten übernommen. Jetzt könnten wir wieder vergleichen, Krankheit. Er will uns von unserer Krankheit heilen. Das ist unsere Herzenskrankheit, nicht äußerlich. Und davon will er uns heilen. Das ist sein Angebot. Was nehmen wir aus dieser Geschichte und aus diesem Zusammenhang, den ich versucht habe aufzuzeigen, mit? Wo bist du verletzt worden? Wo ist dir Leid zugefügt worden? Unverschuldet. Wo hat dich vielleicht auch das Leben verletzt, wo du sagst, es sind nicht Menschen schuld, sondern es ist einfach unfair, dass mir das passiert und das verletzt mich zutiefst. Was machst du jetzt? Bist du auf Rache aus? Willst du auf deinem Recht zur Rache beharren oder willst du vergeben? Vergeben heißt, den Kreislauf durchbrechen, den Feinden Gutes tun. Und das, behaupte ich, geht nur, wenn das Herz von dieser Verletzung, von diesem Schmerz frei ist. Wenn du selber Vergebung erfahren hast von Gott, glaube ich, bist du und ich, sind wir in der Lage, anderen zu vergeben, das Recht auf Rache loszulassen. Und das befreit uns von innen heraus und befreit auch, nimmt den Druck auch von unseren Beziehungen weg und lässt uns von innen nach außen gesunden. Ich fasse zusammen mit 3 Merkpunkten. Eine Feststellung: Das Leben ist nicht immer nett. Es ist eine Illusion zu meinen, es werde immer besser oder es sei, wenn man alles richtig macht, dann würde es schon funktionieren. Nein, das Leben ist nicht immer nett. Manchmal werden dir Dinge von Menschen, manchmal einfach, was auch immer, aus welchem Grund, passieren Dinge, die sind nicht nett. Und wir können immer entscheiden, wollen wir uns für zugefügtes Leid rächen oder wollen wir es loslassen? Und ich behaupte als Drittes, wem vergeben ist, der kann zumindest lernen und das Einüben auch anderen vergeben. Möge Gott unsere Herzen heilen von diesem Stachel, der oft drinsteckt, wenn uns Böses angetan worden ist. Möge Gott unsere Herzen heilen von diesem Stachel, damit wir nicht rächen müssen, sondern dass wir die Sache ihm überlassen können, bei ihm loslassen können und dann befreit, selbst unsere Feinde zu lieben. Das schenke uns Gott. Amen.